Diese Bauchdetektivgeschichte ist für dich, wenn du wissen willst, warum Ernährungstherapie kein Nice-to-have ist, sondern Leben verändert und manchmal sogar Leben retten kann. Wenn dich interessiert, warum ein ungewollter Gewichtsverlust nie normal ist und welche Konsequenzen fehlende Ernährungstherapie haben kann. Wenn du herausfinden willst, warum Bauchbeschwerden niemals mit einfach XY weglassen gelöst werden, sondern strukturierte, ganzheitliche Ernährungstherapie brauchen. Und diese Bauchdetektivgeschichte ist auch für dich, wenn du verstehen willst, wie Ernährungstherapie Leben verändert und warum sie vielleicht für dich das Puzzlestück ist, das dir im ganzen Bild vielleicht schon lange gefehlt hat.
Servus und herzlich willkommen bei meinen Bauchdetektivgeschichten, deinem Podcast rund um Bauchbeschwerden und Darmgesundheit. Ich bin Daniela, Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin aus Wien und ich helfe Menschen mit Bauchbeschwerden und Gewichtssorgen dabei, dass es ihnen rasch wieder gut geht. Super schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß bei meiner aktuellen Bauchdetektivgeschichte.
Heute ist wieder mal Zeit für eine, unter Anführungszeichen, richtige Bauchdetektivgeschichte. Das heißt, ein echter Patientenfall, der sich genau so zugetragen hat. Leider eigentlich keine Geschichte, sondern eben der Fall ist total real. Und ich habe von dem Fall vor ein paar Tagen erfahren, es ist kein eigener Patient von mir, sondern der Vater einer Kollegin. Und ich kann dir nur sagen, ich war absolut sprachlos, ja. Ich war total traurig, ich war fassungslos und wütend zugleich. Aber fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Eine meiner Kolleginnen, also eine Diätologin mit mehr als 20 Jahren Berufserfahrung, die hat diese Woche, also eigentlich letztes Wochenende schon, eine verzweifelte Nachricht von ihrer Mutter bekommen. Ihr Vater, der war nach einer großen onkologischen Bauch-OP stationär im Krankenhaus. Es war eine sogenannte Wippel-OP, also Kolleginnen, die dazuhören, die wissen, was ich da meine. Eine Wippel-Operation ist eine der größten Bauchoperationen, die es gibt. Und du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, als würde man quasi im Verdauungssystem einen ganzen Knotenpunkt ausbauen und danach wieder alles komplett neu anschließen. Also man entfernt im Rahmen dieser Operation den Kopf der Bauchspeicheldrüse, den Zwölffingerdarm, also das ist der erste Teil des Dünndarms, die Gallenblase und Teile des Gallengangs und manchmal auch einen Teil des Magens. Warum macht man das alles? Das ist ja ein Wahnsinn, ja. Alle diese Organe, die liegen ganz eng aneinander, wie ein eng verwobenes Paket zusammen. Und wenn dort ein Tumor sitzt, dann muss man quasi das ganze Paket herausnehmen, damit man alles entfernen kann, dass man da wirklich nichts drinnen lässt. Und genau das war bei ihrem Vater der Fall. Jetzt ist die OP gut verlaufen, ja, zum Glück. Aber ihre Mutter war total besorgt, denn ihr Mann konnte seit 2 Tagen kein Essen zu sich nehmen. Er hatte solche Schmerzen, es ging ihm wahnsinnig schlecht. Und jetzt musst du wissen, meine Kollegin, die lebt aktuell nicht in Europa. Also es war nicht so, dass sie sagt, okay, ich fahre geschwind mal ins Krankenhaus, ja. Sondern sie hat halt wirklich hin und her überlegt. Sie hat auch Familie, 3 Kinder. Und sie hat aber dann beschlossen, nein, sie muss hinfahren. Sie ist ins Flugzeug gestiegen, mehrere Stunden. Und sie wollte einfach kommen mal, um ihre Mutter zu unterstützen und überhaupt vor Ort mal nach dem Rechten zu sehen, weil sie ist eine Ernährungsfachkraft mit extrem viel Erfahrung. Und was sie dann in einem äußerst renommierten deutschen Krankenhaus gesehen und erlebt hat. Das war echt schockierend. Und ich sage jetzt ganz bewusst nicht den Namen des Krankenhauses, darum geht es nicht. Aber jedenfalls, jetzt musst du dir vorstellen, ihr Vater, der hatte in 10 Tagen ungewollt 6 Kilo Gewicht verloren. Das alleine ist schon mal eine Red Flag für jemanden, der eine Ernährungsfachkraft ist. Ein ungewollter Gewichtsverlust, ein signifikanter in dem Fall, das ist schon mal, da muss man schon mal hellhörig werden, ja. Er hatte seit mittlerweile 7 Tagen, als sie dann angekommen ist, keinen Bissen gegessen, seit fast 48 Stunden auch nichts mehr getrunken, Er konnte nicht, er hatte solche Schmerzen. Er hatte weder eine Infusion zum Flüssigkeitsersatz noch zur parenteralen Ernährung. Also parenterale Ernährung bedeutet Infusionsernährung. Das ist etwas, das ich selber jetzt eigentlich fast 15 Jahre betreut habe als Produktmanagerin bei einem österreichischen Pharmaunternehmen bei Baxter Healthcare. Parenterale Ernährung wird immer dann eingesetzt im Krankenhaus oder auch zu Hause, wenn jemand über oralem Weg, also über den Mund, ja, nichts essen kann, nichts toleriert, ja, um eben trotzdem den Körper mit allen nötigen Nährstoffen und der Energie zu versorgen. Er hatte natürlich auch keine Ernährungsfachkraft, die sich um ihn kümmerte und selbstverständlich null Ernährungstherapiekonzept, logischerweise ohne Ernährungsfachkraft, ja. Und das in einem großen, renommierten deutschen Krankenhaus, spezialisiert unter anderem auf solche großen onkologischen, bauchchirurgischen Operationen. Im Jahr 2025, also ich bin wirklich absolut vom Sessel gefallen. Und das Tragische ist, das ist kein Einzelfall. Wirklich nicht. Und das ist schon seit vielen, vielen Jahren so. Ich kann das eben aus meiner Zeit damals als Produktmanagerin für parenterale Ernährung noch so gut nachvollziehen, weil ich da in Österreich sehr, sehr viel mit Ernährungsteams zusammengearbeitet habe, mit Ernährungsfachkräften, also Diätologinnen in den Häusern oder auch Ärzten, Ärztinnen, die sich zusatzausgebildet haben mit dem Diplom Ernährungsmedizin zum Beispiel, Intensivmediziner, ja, denen die Ernährung ein großes Anliegen ist. Aber das ist halt leider nicht die breite Masse. Ja. Das sind Einzelpersonen, das ist viel zu wenig, ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Und die wissenschaftliche Datenlage, die sagt zwar glasklar, dass Gewichtsverlust und Mangelernährung keine normalen Nebenwirkungen einer Krebserkrankung sind oder einer Operation, sondern dass man das vermeiden kann mit einer adäquaten, einer entsprechenden Ernährungstherapie. Eine Mangelernährung und ein Gewichtsverlust ist quasi ein Hinweis dafür, dass eine Mangelernährung vorliegt, sonst würde der Körper ja nicht ungewollt Gewicht verlieren und Körpersubstanz abbauen. Der verschlechtert die Prognose. Also die Prognose ist quasi der Verlauf, die Heilungsaussichten von einer Erkrankung, also quasi die Chance, gesund zu werden. Die ist massiv verschlechtert unter einer Mangelernährung. Die Heilung ist logischerweise verlangsamt bzw. unmöglich und die Komplikationen, die eintreten können, sind massiv erhöht. Und da gibt es Daten. Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir gerade jetzt in den letzten 5 Minuten überlegt habe, sondern das ist belegt, ja. Aber offenbar kümmert das auch in 2025 noch fast niemanden. Meine Kollegin jetzt, die hat echt gekämpft wie eine Löwin, ja. Sie war zwar gejetlaggt, aber trotzdem Tage und Nächte lang quasi aktiv. Sie ist ihrem Vater nicht von der Seite gewichen. Sie hat angefangen, einen diätologischen Prozess für uns zu schreiben, also eine Dokumentation, wo man wirklich genau aufzeigt, was ist das Thema, genau evaluiert, worum geht's, was braucht er, was sind die notwendigen Interventionen, also quasi, wie schaut die Ernährungstherapie aus, wie ist der Kalorien- und Eiweißbedarf, was sollte er bekommen und, und. Aber sie musste sich natürlich dann im Krankenhaus erstmal Personal suchen, vor allem Ärzte, Ärztinnen, die ja die Entscheider sind, die ihr überhaupt zugehört haben, ja, die sie überhaupt ernst genommen haben. Denn, und jetzt halte ich fest, in diesem Krankenhaus gibt es, es ist ein Riesenkrankenhaus und es gibt eine Diätologin dort, eine fürs ganze Krankenhaus und 2 Ernährungswissenschaftlerinnen, Ökotrophologinnen, die halt eher andere Bereiche abdecken. Aber für diese große onkologische, chirurgische Abteilungen war eine Kollegin vor Ort. Das ist, ja. Sie hat dann jedenfalls es geschafft, dass sie Flüssigkeitsersatz und Ernährung via Infusion organisieren konnte. Ja, sie hat einfach darauf bestanden, sich auf die Füße gestellt und sie hatte auch die Fachkompetenz natürlich, weil sie konnte genau sagen, was gebraucht wird, ja, weil sie hat das ja gelernt und gemacht, ja, oder kümmert sich um solche Dinge natürlich in ihrer Arbeit, ja. Das war schon ein Riesenvorteil, denn die Mutter, die hat man total abgeschasselt, also wie man so schön auf Österreichisch sagt, ja, die hat man überhaupt nicht und sie am Anfang auch, ja. Und sie hat dann außerdem auch nach einer genauen Untersuchung verlangt, warum ihr Vater nicht essen kann, ja. Weil im Normalfall sollte das schon möglich sein, ja, vielleicht wenig, ja, aber es sollte gehen, ja. Und jetzt wurde dann schließlich ein ERCP angeordnet. Das ist eine Untersuchung, ein endoskopisches Verfahren, wo man sich die Gallen- und Bauchspeicheldrüsengänge anschauen kann. Und siehe da, da hat man dann eine Galle-Leckage entdeckt. Und das war der Grund für die starken Bauchschmerzen, weil quasi der Gallengang, das wird ja, ich habe ja vorher erklärt, es wird bei dieser OP ja alles Mögliche rausgenommen und es muss natürlich alles wieder neu angeschlossen sein oder werden. Ja. Das heißt, der Gallengang wird dann wieder an den Dünndarm angeschlossen, also angenäht. Und wenn das zum Beispiel aufgeht, dann kommt es dazu, dass Galle in den Bauchraum fließt, anstatt in den Dünndarm. Ja. Und das ist eben passiert. Und deswegen hat er, weil die Galle stark reizend ist, hat er sehr starke Bauchschmerzen. Ich meine, wenn das weitergegangen wäre, wäre es bis hin zu einer Bauchfellentzündung gegangen, zu einer Infektion, Fieber und so weiter. Ja? Also so weit war es nicht. Zum Glück war die Kollegin früh da und man hat dann nachgeschaut. Ja, also zum Glück hat sich dann der Zustand ihres Vaters stabilisiert, vor allem auch durch die Ernährungsintervention, also quasi durch die Infusionen, durch die parenterale Ernährung. Obwohl, das war auch eine totale Diskussion, hat sie mir gesagt. Also sie hat dem Arzt gesagt, er braucht parenterale Ernährung, er braucht das und das. Und der Arzt hat gesagt, ach, 1000 Kalorien circa, das wird schon reichen. Und er liegt ja eh nur herum. Und sie hat ihm dann erklären müssen, ja, aber er hat einen riesenhohen Eiweißbedarf. Ich meine, der Eiweißbedarf nach einer solchen Operation und als Krebspatient ist mehr als doppelt so hoch als normalerweise. Und das ist oral für ihn nicht zu schaffen. Er kann nicht so viel essen. Er braucht das als Infusion. Und der Arzt hat trotzdem, also zumindest, ich meine, sie musste sich mit dem zufrieden geben, dass er halt dann diese 1000 Kalorien bekommen hat. Eiweiß natürlich nicht so hoch, weil wenn er keinen Zugang hat, also quasi normalerweise braucht man einen speziellen Port, damit man diese Ernährung, wenn die wirklich hochkalorisch ist und auch viel Eiweiß enthält, dass das überhaupt infundiert werden kann. Das kann man nicht über die normale Vene machen im Arm, ja. Das hat er nicht, ja. Also ja, das war halt quasi ein Kompromiss, aber trotzdem, zumindest das. Und das hat mich alles so an meine Zeit in der Pharmabranche auch erinnert, weil wir da, also wir nicht direkt, aber die Ernährungsteams, teilweise die Kolleginnen dort in den Krankenhäusern, die Diätologinnen, wirklich gekämpft haben um Ernährungssupport für die Patienten, wo sie gesagt haben, das ist der Bedarf, das geht nicht, der schafft das nicht, der kann es nicht essen, der kann noch keine solchen Mengen, er braucht jetzt unterstützende Infusionsernährung und es wurde aber zum Beispiel kein Zugang gelegt, wo man das verabreichen hätte können. Also, und was mich halt so arg schockiert hat überhaupt, ist, dass es selbst 2025 noch so scheint, ja. Jedenfalls hat sich ihr Vater war dann wieder besser, ja, aber nur deswegen eigentlich, weil seine Tochter Diätologin ist und weil sie qualifiziert war und einschreiten konnte. Ja. Wäre sie nicht gekommen, dann hätte niemand was getan. Und ihr Vater wäre womöglich heute nicht mehr am Leben. Also die Kollegin hat wirklich gesagt, es waren nochmal 24 Stunden ohne Flüssigkeit und das wäre es gewesen. Also zumindest eine normale Infusion hätte man ihm unbedingt anhängen müssen. Es ist alles nicht passiert. Die hätte ihn sogar heimschicken wollen, laut der Dokumentation, die sie gesehen hat. Ach, das ist wirklich so schockierend und zeigt einfach, dass Ernährungstherapie selbst 2025 noch nicht in unserem Gesundheitssystem angekommen ist. Und das ist so schade. Und der Grund, warum mich das so berührt und warum ich unbedingt auch diese Bauchdetektivgeschichte jetzt aufnehmen wollte, ist, weil mein eigener Vater 1995, also vor 30 Jahren, gestorben ist. Ich war gerade mal 18 Jahre alt und er hatte Krebs. Und er starb eigentlich nicht an seiner Erkrankung, sondern an der Tumorkachexie. Also Kachexie ist ein schwerer körperlicher Abbau durch Mangelernährung. Gut, das war vor 30 Jahren. Und damals wusste ich nicht, was ich heute weiß. Ich war zu jung. Ich war seine Tochter. Ich war keine Diätologin oder Ernährungswissenschaftlerin. Ich konnte damals nichts tun. Aber genau das war für mich der Grund und Auslöser, warum ich später Ernährungswissenschaften und dann auch noch Diätologie studiert habe. Warum ich heute jeden einzelnen Tag aufkläre. In meinen Bauchdetektivgeschichten, in meinem Mittwochsmail, in meinem Samstagsmail für Kolleginnen, auf Social Media. Das ist einfach alles der Grund, warum ich Betroffene mit meiner Ernährungstherapie begleite. Warum ich meinen Beruf, eigentlich meine Berufung, so ernst nehme. Weil ich konnte damals für meinen Vater nichts tun. Und ich habe mir einfach gesagt, ich möchte es mir zum Ziel setzen, dass ich in Zukunft dann, wenn ich alles weiß, was ich wissen muss, Patienten, Patientinnen begleiten kann mit ordentlicher Ernährungstherapie. Und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, boah ja, ein arger Fall, aber gut, ich meine, das ist ein onkologischer Patient, Krebspatient, das ist in Deutschland und überhaupt, was hat das mit meinen Bauchbeschwerden zu tun? Eine ganze Menge, kann ich dir sagen. Eigentlich alles. Denn die Mechanismen sind genau dieselben. Ernährung wird auch hier unterschätzt. Beschwerden werden abgetan. Die Leute werden abgeschasselt. Menschen werden mit Sätzen wie lass das weg, nimm ein Probiotikum, verzicht auf Gluten, auf Milchprodukte, auf Lektine, auf Histamin heimgeschickt. Von medizinischem Fachpersonal teilweise, von Ärzten und Ärztinnen, die Listen ausgeben und die Leute heimschicken. Anstatt zu sagen, bitte schauen Sie, gehen Sie zu einer Ernährungstherapie, schauen Sie da, haben Sie einen Kontakt oder da gibt es einen Diätologenverband, da können Sie sich eine Kollegin suchen oder in Deutschland ICERT, da eine Plattform für Ernährungsfachkräfte, wo man suchen kann. Nein, das wird in ganz vielen Fällen nicht gemacht. Ganz viele Patienten, Patientinnen, die mich finden, finden mich auf eigene Faust, auf eigene Suche. Ja? Niemand schaut genau hin. Niemand analysiert die Zusammenhänge. Niemand begleitet Betroffene mit einer ganzheitlichen Ernährungstherapie. Und das tut mir so leid, gell? Weil genau deshalb müssen so viele Menschen mit SIBO, mit Reizdarmsyndrom, mit Intoleranzen und so weiter viel länger leiden, als sie müssten. Weil einfach die ganzheitliche Ernährungstherapie fehlt. Weil niemand bei der Ernährung den roten Faden sieht. Weil die Komplexität eines Essalltags nicht mitgedacht oder begleitet wird. Es sind halt nicht alles Fachkräfte. Ja, nur weil ich esse oder trinke, selber bin ich keine Ernährungsfachkraft. Aber genau das wird oft nicht gesehen und irgendwelche unqualifizierten Personen, teilweise Selbstbetroffene, die sich dann eingelesen haben, irgendwelche Influencerinnen auf Social Media, die irgendwelche Präparate pushen wollen, aber eben auch Fachpersonal, Ärztinnen, Ärzte, Heilpraktikerinnen, teilweise auch Physiotherapeuten und so weiter. Alle geben Ernährungsempfehlungen, Ernährungstipps, Ratschläge, mit denen aber die Betroffenen dann oft nichts anfangen können. Oder gerade in meinem Bereich mit den Bauchbeschwerden habe ich so viele Menschen, die dadurch fast in eine Essstörung getrieben werden, weil es heißt, lass das weg, lass jenes weg, diese Liste, jene Liste, das, das. Und die Leute werden einfach heimgeschickt, ja, und sitzen dann da. Im besten Fall sagen sie, ist mir egal, an das kann ich mich nicht halten, das zerstört mein komplettes Leben, also ist mir wurscht, ja, und ich lebe halt mit meinen Beschwerden. Aber im schlimmsten Fall habe ich Menschen vor mir sitzen dann, wenn sie mich mal finden, die nicht mehr wissen, was sie essen können, die mangelernährt sind, genauso wie der Vater der Kollegin im Krankenhaus. Vielleicht nicht so dramatisch, aber trotzdem, ja, die Gewicht verloren haben, ungewollt. Die zu wenig Vitamine, Mineralstoffe haben, wo das ganze System aus dem Gleichgewicht gerät, die wahnsinnigen Stress haben rund ums Essen, die nicht mehr außer Haus gehen, sich trauen, irgendwo essen zu gehen oder sich mit jemandem zu treffen, weil sie nicht wissen, was sie überhaupt essen dürfen, können, sollen. Ja? Also Ernährung ist einfach bei kranken Menschen kein Luxus, kein nice to have. Ernährung ist in dem Fall Therapie und sie ist Präzisionsarbeit. Und vor allem gehört sie in die Hände von Fachkräften, von Diätologinnen, Diätassistentinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen. Weil eins steht fest, sie ist das, was Leben verändern kann und im Fall meiner Kollegin manchmal sogar retten. Also bitte nimm dir aus dieser Bauchdetektivgeschichte mit, dass du zu Fachkräften gehst, wenn du Ernährungsthemen hast, wenn du Beschwerden hast, dass du wirklich um eine Überweisung beim Arzt, bei der Ärztin bittest. Ja, es ist so, dass in Deutschland die Ernährungstherapie bezuschusst wird. Wenn der Arzt eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung ausstellt, kann man das dann mit einigen anderen Unterlagen bei den öffentlichen Krankenkassen einreichen. In Österreich ist das leider nicht der Fall. Ja, ich weiß, das ist ein großer Missstand, wie wir Fachkräfte finden, aber so ist es nun mal. Wenn du eine Zusatzversicherung hast, kannst du selbstverständlich auch einreichen. Ich unterstütze auch immer meine Patienten, Patientinnen bei den Einreichungen, also gebe ihnen die Unterlagen, die nötig sind natürlich, helfe ihnen da weiter, damit sie wissen, was sie da genau machen müssen. Also wirklich Hilfe suchen und zwar bei einer Fachkraft und noch einmal, Influencerinnen, ehemals Betroffene, Ärztinnen, das sind keine Ernährungsfachkräfte. Schau wirklich bitte immer, immer bei allem, was du liest, hörst, siehst, bevor du was kaufst, was buchst, wer sind diese Personen? Was haben die für eine Ausbildung? Und wenn das nicht Diätologie ist, Ernährungswissenschaften, Ökotrophologie, dann bitte such dir jemand anderen. Das sind keine kompetenten Personen. Ja? Es geht da um mehr als zu sagen, eben lassen Sie XY weg, sondern es ist viel komplexer, als man sich das vorstellt. Und meine Kooperationsärzte und Ärztinnen wissen davon. Die wissen, was wir Ernährungsfachkräfte in der Ernährungstherapie leisten. Und ich sehe es halt immer wieder, seit ich diese Kooperationen habe, dass das das Allerbeste ist, wenn das Hand in Hand geht. Also wenn wir gemeinsam die Patienten und Patientinnen betreuen. Und wenn du jetzt sagst, super, na, ich bin in Österreich, ich kann mir so eine Ernährungstherapie nicht leisten oder ich will nicht diese Termine auf mich nehmen. Ich habe auch, wie du weißt, ganz, ganz viele Online-Tools, die du nützen kannst. Zum Beispiel meine Ruhe im Bauch-Toolkits bei Intoleranzen, Fructose, Laktose, Sorbit. Ich habe das Bye-Bye-Sibo-Programm ganz neu. Ich habe mein Histamin- und Griff-Programm, mein Bye-Bye-Sodbrennen-Programm. Also kontaktiere mich gerne, wenn du nicht sicher bist, was für dich passt. Ich habe diese ganzen Tools, diese Online-Tools deswegen entwickelt, weil ich diesen Missstand sehe, dass eben Ernährungstherapie nicht bezuschusst wird und dass sich halt viele das nicht leisten können, ja, ganz klar. Und finde aber, dass die Menschen trotzdem, also sie sollen nicht dafür bestraft werden, dass sie in Österreich leben zum Beispiel und da keinen Zugang zur Ernährungstherapie haben, der bezuschusst wird, sondern ich möchte trotzdem ermöglichen, dass alle Leute, die Ernährungstherapie brauchen und die qualifizierte Informationen brauchen, diese auch bekommen. Also kontaktiere mich da gerne. Schau auch gerne in die Shownotes, da habe ich dir die Ernährungsfachkräftesuche für Deutschland, für Österreich verlinkt. Auch einige von meinen Online-Tools. Und ich würde mich auch freuen, wenn du diese Bauchdetektivgeschichte wieder im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis teilst. Vielleicht bist du ja jemand, der zuhört, der sagt, aha, na, ich habe da Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen, dass die Ernährungstherapie im Krankenhaus zum Beispiel ankommt. Vielleicht bist du Entscheidungsträger, kennst Entscheidungsträger. Hilf mir da, hilf uns Ernährungsfachkräften, ein besseres Standing zu bekommen, etablierter zu werden, denn Ernährungstherapie kann Leben retten und Leben verändern, definitiv. Das habe ich über meine 11 Jahre jetzt als Ernährungsfachkraft gesehen, immer wieder. Und Ernährung ist einfach die Basis. Es kann nichts heilen, es kann nichts besser werden, wenn die Energie und Nährstoffe und auch das Darmzufutter für unser Mikrobiom, für den Darmzu nicht da sind. In diesem Sinne, danke nochmal, dass du bis hierher zugehört hast und bis bald bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte. Und das war's für heute. Danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du hast dir aus der heutigen Bauchdetektivgeschichte ganz viel für dich mitnehmen können. Falls du noch Fragen hast, dann schick sie mir gern. Du weißt, ich freue mich immer von dir zu hören, dein Feedback, deine Gedanken, deine Fragen oder Themen, die dich bewegen. Wenn du magst, dann melde dich auf meiner Website gern gratis für mein Mittwochsmail an. Du bekommst dann einmal pro Woche meine Tipps und Tricks, interessante Infos zur Darmgesundheit und köstliche Rezepte direkt in deine E-Mail-Inbox. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend und freue mich, wenn du bei der nächsten Bauchdetektivgeschichte wieder einschaltest. Und bis dahin, denk daran, bei jedem Essen auf deinen Darm zu nicht vergessen. Alles, alles Liebe, deine Bauchdetektivin Daniela.